Vater, und wir kommen vor dich. Du stehst über allem. Du bist König und du liebst uns. Du bist Vater, und jetzt legen wir dir die ganze Zeit hin, bitten dich, dass du uns begegnest, danken dir, dass wir in Jesus deine Kinder heißen dürfen und dass du einfach dich freust über der Zeit, die wir hier haben und in unserer Mitte bist. Dir sei die Ehre. Amen.
Vater, wir danken dir, dass du uns diese Perspektive schenkst, dass wir nicht ein sinnloses, zielloses Leben haben, sondern ein Leben, in dem du uns in Einheit mit dir in eine Beziehung gerufen hast und in dem wir in jedem Augenblick, in jedem Moment in dir leben dürfen und du in uns. Und wir beten, dass du in ganz den konkreten Dingen, die die nächsten Tage anstehen, das zum Ausdruck bringen darfst. Wir dich entdecken dürfen im Essen, im Spielen, im Zuhören, in den kleinen Gruppen, in all den verschiedenen Dingen. Und tiefer hineinwachsen dürfen in deine Idee über uns, über dich und über das Leben, das du für uns vorgesehen hast. Amen.
Gott sieht das Herz an. Ich würde dich gern fragen, wie geht's eigentlich deinem Herzen? Oder ich könnte auch fragen, wann hast du das letzte Mal dein Herz angesehen? Klingt vielleicht komisch, aber frag sie mal, wann hast du das letzte Mal dein Herz angesehen? Wie geht's eigentlich deinem Herzen? Und ich meine damit nicht, ob du dein Herz bemerkt hast. Das passiert ja ständig, dass wir unser Herz irgendwie bemerken, also was in unserem Herzen los ist. Wir bemerken unser Herz zum Beispiel bei allem, was unser Herz irgendwie zu brauchen meint. Dann meldet es sich nämlich. Das kann dann so klingen wie: Ich brauche Ruhe und Frieden, weg vom Stress und Druck. Ich will einfach komplett geliebt werden. Kennst du sowas bei dir? So innere Gedanken. Überleg mal, ob du das weitere kennst. Ich will wissen, dass alles gut wird, dass es okay ist mit mir. Ich sehne mich danach, bedeutend zu sein, dass man weiß, dass ich es kann. Ich will dazugehören, vielleicht sogar begehrt werden. Sag mir, dass man mich mag und wertschätzt. So kann sich das Herz melden. Oder das Herz meldet sich auch immer dann, wenn es darum geht, was es so alles fühlt. Auch das bemerkt man automatisch. Zum Beispiel, ich bin verliebt, geil. Oder ich bin verletzt und es tut verdammt weh. Ich hasse diese Leute. Vor allem, ich habe keinen Bock, lass einfach gar nichts machen. Oh, mir geht's so gut gerade. Zeit, irgendwas Gutes zu tun. Ich bin einfach überarbeitet, ey, ist viel zu viel. Alle nerven mich nur noch. Boah, so, so frustriert gerade. Es geht gar nicht. Das bemerken wir ständig. Das klingt bei dir anders vielleicht. Aber wir merken ständig unser Herz, wenn es sich irgendwie meldet bei allen diesen Dingen. Aber ich meine nicht, ob du dein Herz bemerkst, das tut jeder, sondern ich meine, ob du schon mal gefragt hast in letzter Zeit, wie es deinem Herzen geht. So ähnlich wie wenn du einen Freund oder eine Freundin fragst, hey, wie geht's dir eigentlich gerade wirklich? Also nicht nur, was hast du gerade so gemacht, sondern wie sieht es tiefer aus, wie sieht es irgendwie innen aus? Wenn es um die Frage geht, wie geht's deinem Herzen, dann geht es um Fragen wie, warum machst du so Sachen, die du machst? Warum fühlst du, was du fühlst? An was hängt dein Herz eigentlich? Was ist dir wirklich wichtig? Hast du Antworten auf die Fragen? Ich will dich fragen, wie geht es deinem Herzen und wann hast du das letzte Mal dein Herz wirklich angesehen? Was meint Gott eigentlich überhaupt in diesem Bibelvers, wenn er vom Herzen spricht? Es ist ziemlich schnell logisch, dass er natürlich nicht das biologische Herz meint, sondern das Herz ist ein Bild für das Innenleben des Menschen. Und deswegen, weil es ein Bild für das Innenleben ist, ist im Herzen auch allerlei los. Das sind Gefühle, Wünsche, Überlegungen, Gedanken, Zweifel, Werte, Gewissen, Reflexion, Freude, Schmerz. All das und noch viel mehr begegnet in der Bibel uns so, dass es irgendwie sich im Herzen abspielt. Nur ist es so, dass in der Bibel das Herz dem Ganzen nicht einfach so ausgeliefert ist. So ist es vielleicht ein bisschen romantisch in unserer Zeit. Das Herz will, was es will oder so. So ist es in der Bibel gar nicht, sondern das Herz ist sozusagen die Leitung des Innenlebens, die Leitung des inneren Menschen. Das Herz leitet in der Bibel. Und es leitet unter anderem deswegen, weil es wägt ab und es entscheidet. Einfaches Beispiel. Es könnte ja sein, dass du jetzt gerade bemerkst, du musst aufs Klo. Dann stehst du jetzt gerade vor der Entscheidung, ob du gehst oder nicht gehst. Und dann musst du abwägen, ist es vielleicht blöd rauszugehen während so einem Vortrag? Ist es vielleicht unangenehm, weil es die anderen bemerken? Dann kommt auch wieder das Körperliche rein. Oh krass, ich muss aber wirklich eigen und so. So, ganz normaler innerlicher Abwägungsprozess. Und das wird in der Bibel dem Herzen zugeordnet. Es geht natürlich auch herausfordernder. Es kann sein, du bemerkst Verliebtheitsgefühle in diesen Tagen. Und dann ist die Frage, gibst du den Raum? Oder eben nicht. In der Bibel ist es nicht so, dass man diesen Gefühlen einfach ausgeliefert ist, sondern das Herz entscheidet drüber, ob das Raum bekommt oder nicht. Und viel schwieriger wird so eine Frage noch, wenn du Verliebtheitsgefühle für jemanden entwickelst, der hier ist und vielleicht vergeben ist. Könnte ja passieren, sowas. Und du merkst aber, die Person gibt dir auch Signale. Was mache ich denn damit? Und auf einmal geht ein richtig schwieriger innerlicher Abwägungsprozess hervor, wo sich Überlegungen, Überzeugungen und verschiedene Gefühle mischen und gegenüberstellen, fast wie in uns miteinander diskutieren. Und für all das steht das Herz. Es kann auch sein, andere Situation, du hast das starke Gefühl, dass Gott von dir enttäuscht ist. Ich glaube, wenn ich jetzt fragen würde, auf wen das zutrifft, dann würden hier bestimmt einige Hände hochgehen, weil immer wieder höre ich das in Gesprächen mit euch, so dass Gott nicht so richtig zufrieden mit dir ist und irgendwie enttäuscht ist. Und vielleicht kommst du so hier an und dann ist die Frage, stimmt das denn? Und lässt du dein Leben von diesem Gefühl, dass Gott von dir enttäuscht ist, beeinflussen? Und auch da ist es dann das Herz, das abwägt und entscheidet, ob das jetzt stimmt oder nicht, dieses Gefühl, dieser Eindruck. Warum entscheidet das Herz so oder so? Woher kommt es? Naja, zum Herzen gehört auch, dass es tiefere Herzensüberzeugungen gibt. Und die beeinflussen diese ganzen Entscheidungsprozesse. Also was man tiefer überzeugt ist. Wenn du zum Beispiel davon überzeugt bist, dass Verliebtheitsgefühle was Magisches sind und dir das Recht geben, dem auch nachzugehen, oder dass du zum Beispiel sagst, hey, ich glaube eigentlich, ich brauche Beziehungen, um glücklich zu sein, dann logischerweise beeinflusst diese Herzensüberzeugung auch deine Entscheidung, wie du mit Verliebtheitsgefühlen umgehst. Oder wenn du davon überzeugt bist, dass du regelmäßig Zeit mit Gott haben solltest, beten, in die Gemeinde gehen und leidenschaftliche Gefühle für Gott haben solltest, damit er sich an dir freut, dann, wenn das deine Herzensüberzeugung sind, dann gibst du dem Enttäuschungsgefühl in dir vermutlich recht, dass Gott von dir enttäuscht ist, wenn du das dann nicht auf die Reihe kriegst. Und so beeinflussen tiefere Überzeugungen, wie unser Herz leitet, wie es entscheidet, wie es abwägt. Wieder die Frage, wie geht's deinem Herz? Come on, wann hast du dein Herz das letzte Mal wirklich angesehen? Bei dem, was wir jetzt gehört haben, heißt es dann, dass du dir Fragen gestellt hast, wie, welche Entscheidung hat dein Herz getroffen und warum? Und wie gehst du eigentlich mit deinen Gefühlen um, die jeden Tag so durch dich durchwandern? Wovon ist dein Herz eigentlich überzeugt? Und glaubt dein Herz vielleicht teilweise Lügen über dich oder über andere oder über Gott? Worüber freut sich dein Herz? Und was macht es traurig? Und warum ist es eigentlich überhaupt so? Würde sagen, er hat sich im letzten Monat mal am Stück mehr als eine Stunde Zeit genommen, um alleine oder im Gespräch mit Gott das eigene Herz anzusehen. Es geht nicht um besser und schlechter, sondern einfach eine ehrliche Antwort. Wer hat es gemacht? Wer würde sagen, er hat sich am Stück mehr als 2 Stunden Zeit genommen, um das eigene Herz anzusehen? bei beidem ganz wenige hier drin. Warum nehmen wir uns dafür so wenig Zeit? Weil, sagt Gott nicht, mehr als alles andere behüte dein Herz oder bewahre oder bewache. Das sind die Worte, die hier drin stecken. Naja, ist irgendwie ein bisschen schlecht bewacht, scheint es so. Warum? Schließlich geht von ihm das Leben aus. Also es leitet dein Innenleben, es beeinflusst somit dein ganzes Leben elementar. Warum sehen wir so wenig unser Herz an? Und ich denke, dass der Vers, der zum Titel dieser JK geführt hat, eine Antwort darauf gibt. Der heißt nämlich komplett: Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Das ist sozusagen der natürliche Vorgang. So wie ein Bach, der immer in die gleiche Richtung fließt. Es fließt einfach immer gleich. Es sei denn, ich baue einen Staudamm. Im Sommer zum Beispiel manchmal mit den Boys ist es so süß, wie sie sich dann freuen, vor allem wenn man einen Staudamm aufreißt. So, dann verändert sich was. Aber so, wenn man nichts macht, fließt es immer gleich. Und genauso ist es mit dir. Wenn du nichts machst, dann sieht der Mensch auf das, was vor Augen ist. Auf das Offensichtliche, auf das, was man einfach voll bemerkt, weil man es gar nicht umgehen kann, beziehungsweise auch auf das ganz Sichtbare um sich herum und an sich selber. Es sei denn, wir unternehmen was dagegen. Es sei denn, wir bauen sozusagen bewusste Staudämme in unserem Leben und sagen, stopp, ich will nicht nur auf das Äußere sehen. Aber warum sagen wir so selten stopp? Weil ihr hört sowas ja nicht zum ersten Mal. Ihr wisst irgendwie, dass es schon auch wichtig ist, was geht in meinem Herzen ab und so. Und trotzdem fällt es euch voll schwer, Zeit sich dafür zu nehmen. Warum ist es so? Und ich glaube, der andere Punkt ist, dass dieses ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Das hat deswegen so eine Zugkraft, weil es ist menschlich verbesserbar. Es ist kontrollierbar. Wir können damit was anfangen. Wir können darauf Einfluss nehmen. Es ist ganz unterschiedlich. Es kann sein, dass du an diesem Äußerlichen, was man so sieht, was vor Augen ist, was man so darstellen kann, welche Masken ich mir aufziehen kann, wie ich wirken kann, wie ich ankommen kann. Es kann sein, dass das für dich eher ein Leidensthema ist. Aber trotzdem hat es eine Zugkraft, weil ich kann versuchen, da rauszukommen, mich zu entwickeln, mich zu verbessern von JK zu JK. Manche von euch sind gefühlt plötzlich ganz anders unterwegs und so, gibt es voll die Veränderung, darf ja auch alles sein. Nur die Frage ist, was ist die Motivation dahinter, warum, wieso, weshalb? Und anziehend an diesem ganzen Äußerlichen ist das menschlich Verbesserbare. Und deswegen gibt es ja in unserer Welt dann auch ein Leistungssystem um das ganze Äußerliche. Wer kann mehr vorweisen? Wer sieht besser aus? Wer hat mehr Freunde? Wer hat mehr Follower? Wer hat bessere Noten? Wer hat krassere Erfahrungen? Wer hat mehr Verehrer? Wer hat einen Partner und wer eigentlich nicht? Wer hat mehr Markenklamotten? Oder wer ist cool, weil er das eben bewusst nett hat? Was auch immer mal wieder interessant ist, so, ich höre ständig solche Gespräche, so indirekt, wer hatte schon das und das in der Schule? Oh, und wir hatten das schon letztes Schuljahr, selbst in sowas zieht sich das rein. Wer ist besser trainiert? Wer kann sich besser ausdrücken? Bei wem klingt Beten tiefgehender? Höre ich in vielen Sätzen auch immer so ein bisschen raus. Wer liest regelmäßig in der Bibel? Wer hat ehrlichere Gespräche mit Mitarbeitern? Wer gehört zu den coolen, lässigen, großen, kleineren auf JK? Wer spielt in meiner Liga und wer eigentlich nicht? Wer war länger wach und ist deswegen auch so ein bisschen doof, dass er sich die Chance nimmt, gescheit auf Gottes Wort hören zu können? Wer ist bei Nacht in Palermo ein richtig guter Spieler und wer nicht? Und eine Weile war ja Aura so angesagt, ist ja eigentlich ein uraltes Wort, gell? Nur, es ist ja krass, irgendjemand wird bewundert für das Äußerliche, aber es ist einfach überhaupt nichts wert. Ich weiß gar nicht, ob uns eigentlich bewusst ist, dass die größten und gottlosen Menschen dieser Welt fast alle eine heftige Aura hatten. Ist überhaupt nichts wert. Ist eigentlich so, dass es sogar gern gesagt wird, ist einfach nur ein unglaublich trauriges Zeugnis dafür, wie verbilligt wir sind, wie veräußerlicht. Aber, es bleibt ja nicht da stehen, der Herr aber sieht das Herz an. Was heißt es denn jetzt? Schaut Gott so auf das Herz von uns Menschen, wie wir Menschen auf das Äußere schauen. Also gibt es jetzt sozusagen einfach ein neues innerliches Leitungssystem. Ich habe ja so ein paar Beispiele gemacht. Wer ist reifer, wer ist geistlicher oder so. Das Gute ist, an Jesus sehen wir so klar, immer wenn die Jünger über so Zeug nachgedacht haben, wer ist jetzt der Geistlichste und der, der sich am meisten hingibt und so, hat Jesus sie immer krass gegrätscht und hat ihnen gesagt, Leute, völlig falsche Denkweise, darum geht es mir gar nicht. Wenn Gott auf das Herz sieht, dann ist es ein Sehen voller Gnade und voller Wahrheit. Wir lesen das in Johannes 1. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Ein Blick voller Gnade und Wahrheit. Wahrheit heißt, Gott sieht alles. Einfach alles, ohne Ausnahme. Deswegen aus dieser durchdringende Blick dieses Löwens auf diesem JK-Logo. Er sieht einfach alles. Und er versteht auch alles. Er weiß, was du machst und er weiß auch, warum du es machst. Er kennt dein Herz besser als du selbst. Herzenskenner ist eine Wortneuschöpfung, ein einzigartiges Wort im Neuen Testament, das Gott zugeordnet wird. Er weiß, was dich richtig freut. Er weiß auch, wofür du dich schämst. Er versteht deine Hüllen und Masken, die aus deinem verirrten Herzen kommen. Aber er versteht auch dein gutes Verhalten, das aus deinem guten Herzen kommt. Er kennt dich einfach wirklich. Bei Gott gibt es keine Täuschung. Du kannst dich selber täuschen. Du kannst andere täuschen. Aber Gott nie. Nie. Deswegen kann Gott auch niemals enttäuscht von dir sein. Wenn du das jemals gedacht hast, absoluter Quark. Weil er kennt dich doch. Und zu dieser Wahrheit, die durchdringend sein kann, in einer Textstelle heißt es, es ist fast entblößend, wie krass Gott durchdringt und alles sieht. Da kommt Gnade dazu. Der Grund, warum Jesus kam, ist ja, weil er dich und mich halt kennt. Und weil er den Müll auch in mir kennt. Weil er wusste, dass bei dem ganz ehrlichen Blick auf dein und mein Herz auch viel Liebloses und Verletztes und Ungutes sichtbar wird. Deswegen haben wir doch Weihnachten gefeiert, oder? Er hat auf alles verzichtet, weil er wusste, dieses Problem kriegt keiner von uns hier gelöst. Es ist nämlich nicht menschlich verbesserbar, sondern es ist einfach nicht veränderbar. Wir kommen aus dieser Not nicht raus und deswegen kam er auf diese Welt, gibt sich am Kreuz hin, trägt den Müll von jedem von uns hier im Raum. Unser eigenes schlechtes Gewissen ist ja schon viel, aber er trägt den Müll von uns allen, um all unsere Fehler, alle Lieblosigkeit, alles Dunkle, und unser Herz zu erlösen. Er macht frei, er macht rein, er macht lebendig. Ein wunderbar unverdientes Geschenk aus Liebe. Das ist seine Gnade, die dazukommt. Und du? Welchen Weg willst du eigentlich jetzt gehen? Der Mensch sieht, was vor Augen ist, oder Gott sieht das Herz an? Und wir? So als JK, welchen Weg wollen wir hier zusammen gehen? Schon eine wichtige Frage, weil es liegt ein Stück weit in unserer Hand. Willst du dich durch Gottes Augen sehen oder willst du dich durch die Augen dieser Welt sehen? Willst du andere durch Gottes Augen sehen oder willst du andere durch die Augen dieser Welt sehen? Herzfokus soll für diese Tage heißen, dass du erstens tiefer hineinwächst, dein Herz durch Gottes Augen mit Wahrheit und Gnade anzusehen. Das kann sich manchmal entblößend anfühlen, das fordert er auch heraus, weil Wahrheit heißt ja volle Ehrlichkeit, aber da ist immer Gnade da und Gnade reicht immer aus für alles. Ich wünsche dir, dass du in diesen Tagen dein Herz verstehst, dass du schonungslos ehrlich hinschaust, dass du dich Gott auslieferst, dass du lernst, das Ungute Gott zu bringen, dass du lernst, deine Überzeugungen zu festigen, das Gute, was du glaubst, zu stärken, dass du lernst, Lügen zu enttarnen in deinem Herzen. Lerne zu leiten mit deinem Herz. Und das Zweite, was in Herzfokus drinsteckt, ist für uns alle gedacht. Welche Vision leben wir hier zusammen in diesen Tagen? Ich wünsche mir so, dass wir das zusammenleben. Lasst uns tiefer hineinwachsen, gegenseitig unsere Herzen durch Gottes Augen mit Gnade und Wahrheit anzusehen. Das heißt, uns ist wichtig, wie es dem Herzen der anderen geht. Und es geht nichts ums Äußerliche. Hast du schon mal drüber nachgedacht, wenn wir das wirklich leben, was das verändert in unserer Gemeinschaft und in dieser ganzen Freizeit? Wenn wir da reinwachsen, wenn wir darum kämpfen? Weil da steckt ja drin, dass wir freier werden von dieser widerlichen Herrschaft der Äußerlichkeiten. Oh, überleg, wie viele Stunden hast du schon gekniet vor dem Thron der Äußerlichkeiten? Und wie viele Entscheidungen und wie viele Handlungen und wie viele Outfits und wie viele Sprüche hast du gedrückt und rausgebracht wegen dieser widerlichen Herrschaft des Äußerlichen? Ich glaube, es gibt keinen hier drin, der nicht schon viele Taten und Stunden in diesem Götzentempel der Äußerlichkeiten geopfert hat. Das wäre so stark. Wisst ihr, wann das anfängt, dass sich das ändert? Wenn du damit anfängst, wenn ich damit anfange, wenn wir miteinander damit anfangen, wenn wir uns nicht ranken und abwerten und aufwerten und in den Blicken, weiß doch jeder von uns, oder? Die Moves, die den anderen signalisieren, ah, nicht ganz mein Level. Oder die Anstrengung, auch dazu zu gehören und all der Müll, so ein Müll, als gäbe es einen Wertunterschied bei Gott von irgendjemand hier drin. Wie letztes Jahr bei JK, jeder trägt zur Luft im Raum bei, jeder von euch atmet aus. Und ich wünsche mir so, dass wir diesen gesunden, heilsamen Herzfokus von Gott miteinander ausatmen, dass wir raus aus diesem Leistungssystem des Äußerlichen gehen. Wenn dir dann dumme Sachen passieren, dann passiert es halt, aber es schadet nicht unbedingt deinem Ruf. Du kannst dann einfach ehrlich sein, oder? In der Kleingruppe auch mal ehrlich über das sprechen, was dich herausfordert. Du kannst auf einen Mitarbeiter zugehen, ohne Angst, was er jetzt vielleicht über dich denkt. Warum sollten wir denn komisch denken, ey? Wir tragen alle unsere Pakete mit uns. Und wenn du dann mal mit jemand abhängst, der weltlich vielleicht nicht deinem Ranking entspricht, dann brauchst du auch keine Angst haben, dass du jetzt deine anderen JK-Freunde irgendwie verlierst oder die jetzt dich nicht mehr so toll finden oder so ein Schrott. Wir nehmen dann einfach einander in Gnade an, nicht wegen dem, was wir äußerlich vorweisen, sondern weil Jesus uns geliebt hat, lieben wir auch einander. Das wäre so stark, wenn wir da reinwachsen in diesen Tagen. Das wünsche ich uns. Das wünsche ich dir ganz persönlich, jedem von euch, dass ihr in diese Freiheit reinwachst mit Gott voller Wahrheit, schonungslos ehrlich und voller Gnade, unendlich geliebt, euer Herz anzuschauen. Ihr kriegt viel Raum in diesen Tagen dafür. Und dass ihr so auch einander anschaut. Und eure Freundinnen und Freundinnen, aber auch die ihr nicht kennt, damals schaut, hey, wie geht's in dem Herz von denen? Und wie kann ich das stärken und zu Jesus hinpushen? Und dann schaffen wir uns hier miteinander einen Raum, wo das Leben pulsiert, wo wir tiefer zu Gott hinwachsen dürfen und wo Segen und Freiheit herrschen. Und das ist wunderbar, ich bete dafür. Himmlischer Vater, in Jesus dürfen wir vor dich kommen, ummantelt mit Gnade. Danke, dass du ehrlich hinschaust und dass bei dir ein Ort ist, wo wir einfach schonungslos ehrlich sein dürfen, weil du eh alles siehst. Wir müssen dich nicht täuschen, wir müssen dir nichts vorweisen und du siehst, wie oft wir in dieses Hamsterrad reinfallen, dass wir gern jemand anderes wären, wie wir sind. Und ich danke dir für viele Schöne, was wir feiern dürfen, aber du siehst gleichzeitig auch das Schwere und ich bitte dich so, dass du uns in diesen Tagen reinführst, in diesen heilsamen Herzfokus, dass wir ehrlich unsere Herzen anschauen, voller Gnade und Wahrheit und ehrlich einander so anschauen. Gebrauch du diesen ersten Abend direkt schon dafür. Mach du jedem einzelnen Mut, Statements zu setzen in unserem Miteinander, auch in der großen Gemeinschaft. Erlöse uns von dieser widerlichen Diktatur und Herrschaft von Äußerlichkeiten. Und verherrliche dich hier unter uns. Danke, wie du uns liebst, dass du mit uns bist und dass wir dich loben dürfen. Jetzt auch miteinander, Herr. Amen. Bleibt einfach für euch noch so eine Minute. Sprecht mal mit Gott drüber. Nehmt diese Zeit, um euer Herz mit ihm anzuschauen und überleg dir mal, ob du Gott nicht sagst, Herr, ich will in diesen Tagen ehrlich mein Herz anschauen, mach du das, schenk du das, zeig mir das. Das kannst du Gott jetzt noch sagen und dann wartet die Band noch eine Minute und nimmt uns dann mit rein in Worship. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.